Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 116 Unfallretter.
Ja, heute sprechen wir mit einem Feuerwehrmann, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Nicht nur über Unfälle in der Landwirtschaft, sondern auch über Erste Hilfe. Unser Gast Maximilian Steinhöfer, der seit vielen Jahren auch nebenbei im Rettungsdienst arbeitet, wird uns über seine Arbeit und seine Erlebnisse berichten. Mein Name ist Thorsten.
Hallo erstmal.
Ja, und wie ist dein Name?
Dauergast.
Ah ja, Dauergast, okay. Also Dauergast, wie waren deine letzten zwei Wochen?
Ja, wie ich die letzten zwei Wochen ja eigentlich schon erzählt habe, passiert momentan jetzt nicht ganz so viel bei uns auf dem Betrieb. Wir machen halt ja vieles, wo wir jetzt auch Zeit dafür haben, unter anderem eben auch, ja, ich habe es ja auch hier letztes Jahr schon erzählt, wir haben ja auch eine ausgiebige Folge drüber gemacht, dass wir mit unseren Kühen aufgehört haben, also mit der Milchproduktion, und da ist halt jetzt momentan ein bisschen Zeit dafür. Die Ställe werden jetzt umgebaut, es werden die Aufstallungen rausgerissen, rausgeflext, der Beton aufgebrochen, um eben die Gebäude halt umnutzen zu können.
Für was zum Beispiel?
Ja, als Lagerhalle, als Garage, als Werkstatt, vielleicht vermieten wir auch einen Teil. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber jetzt muss natürlich erstmal alles so umgebaut werden, dass es halt universell nutzbar ist. Mhm. Und da sind wir momentan jetzt dran, uns damit ein wenig zu beschäftigen. Aber jetzt geht es ja dann langsam wieder los mit der Außenwirtschaft. Das Grünland ist dann wieder soweit, dass es wieder gemäht werden kann, dass man da wieder Grünland ernten kann. Das GBS, also das Getreide, was vor der Körnerreife, sage ich mal, steht, was sie auch häckseln und für die Biogasanlage nutzen, das kommt jetzt dann auch alles. Und dann kommt ja schon bald das Getreide zum Dreschen dran.
Ja, also du freust dich wieder drauf aufs Dreschen, ne?
Ja, richtig drauf dreschen.
Draufhauen. Ja, wie ist denn das eigentlich mit deinen Güllebehälter? Das hatten wir ja im Hofrundgang, da gab es ja dieses Loch. Was passiert damit? Weil da wird ja kein Punkt mehr reingefüllt, oder?
Doch, wir nutzen es immer noch als
für euer, sagen wir mal, privates
als
Wohnhaus?
Lager, als Zwischenlager für eben die Biogasanlage, gerade im Winter.
Ach so, okay.
Weil wir ja die, es ist ja bei uns in der Anlage so, wir haben ja sozusagen Rindergülle, die holen wir uns ja jetzt von Milchviehbetrieben her. Mhm. Und die, sagen wir, vergasen wir ja auch, also da wird ja auch Gas damit produziert. Wir brauchen die auch wegen der Flüssigkeit, ne? Weil nur Feststoff ist schwierig zu vergären. Es geht zwar, aber es, ja, genau. Und im Winter ist es halt dann immer so, dass natürlich, wenn die Wetterlage, erstens Salz auf der Straße, zweitens Schnee und Eis, ist es so, dass wir halt natürlich dann nicht ständig mit dem Schlepper Gülle holen wollen. Deswegen holen wir uns dann einfach einen größeren Teil und lagern den dann daheim zwischen, dass man auch mal einen Monat nicht mehr rausfahren müssen zu den Betrieben, dass wenn halt die Wetterlage mal ein bisschen schlechter ist und wir können nicht unbedingt auf der Straße fahren, dann können wir es ja von daheim vom Betrieb rausfahren. Also wird jetzt erstmal schon noch genutzt. Ja, soweit, ja, da sind wir momentan dran. Ansonsten arbeite ich ja wie letzte Woche oder vor zwei Wochen schon erzählt immer noch an meinen Softwareprojekten. Da bin ich halt momentan auch immer noch dran. Das ist eigentlich so schon dadurch, dass ich ein bisschen Zeit habe momentan, mache ich da auch relativ viel daran, ja, weil momentan geht's halt. Ja, ansonsten bei Farmcast, Thorsten, was hast du zu erzählen?
Da hat uns Antonia geschrieben, nachdem wir das letzte Mal ja mehr oder weniger Kritik bekommen haben, was ja auch sehr gut ist, haben wir jetzt auch mal Lob bekommen, was ja auch mal erfreulich ist zwischendurch. Liebes Farmcast-Team, vor kurzem hatte ich das große Glück, auf Farmcast zu stoßen. Zwar konnte ich aus Zeitgründen noch nicht alle Folgen anhören, aber ich möchte euch an dieser Stelle schon einmal ein großes Kompliment für das informative Format und die verständlich aufbereiteten Inhalte machen. Wenn es Lockdowns in der Corona-Pandemie, sollte zwar jedem vor Augen geführt worden sein, welch systemrelevanter Bereich unsere Landwirtschaft ist. Leider scheinen doch die meisten die Bedeutung als Versorger und regionaler Ernährungssektor nach einigen Dankesbekundungen vergessen zu haben. Ich arbeite im Politikbereich und bin in einer parteilichen Jugendorganisation aktiv. Derzeit versuchen wir durch politische Initiativen darauf aufmerksam zu machen, dass nicht allein die Landwirtschaft für erhöhte Nitratkonzentrationen verantwortlich ist, sondern eine ganze Reihe externer Faktoren, organische Abfälle, Recycling und Bergbautätigkeit, Industriearzneimittel und vieles mehr eine Erhöhung der Nitratkonzentration im Grundwasser begünstigen. Durch die Verschärfung der Düngemittelverordnung wird jedoch allein die Landwirtschaft für einen Missstand zur Verantwortung gezogen, der 30 Jahre in der Vergangenheit liegt und dessen Verursacher durch die bisherigen Messmethoden nicht ermittelt werden kann. Vielleicht könnt ihr in einer der künftigen Podcast-Folgen das Thema Düngeverordnung und rote Gebiete thematisieren, da ich glaube, dass den meisten Menschen die Folge für die Landwirtschaft, Fruchtfolge, Bodenfruchtbarkeit, Schädlingsbekämpfung und so weiter und die langfristigen Schäden für den Versorgungsfaktor nicht bewusst sind. Viele Grüße und weiter so, Antonia.
Interessantes Kommentar, Thorsten. Danke auch nochmal an die Antonia. Und ja, dann steigen wir nochmal ins Thema ein.
Ja, willst du da noch was zu sagen?
Wir wollen ja am Anfang nicht immer so viel rumlabern, aber okay. Gut, ich kann natürlich jetzt auch nochmal anfangen.
Es ist kein Problem, also.
Ja, danke auf jeden Fall, Antonia, für deinen Kommentar. Ja, das ist ja auch das, was ich auch schon die letzten 2 Jahre immer versuche ein bisschen zu erzählen. Wir hatten die Themen, die du angesprochen hast, ja auch immer mal wieder hier schon thematisiert. Und man merkt auch, ja, dass das, also ich finde es halt gut, dass auch aus der politischen Richtung da auch Interesse da ist und dass es auch teilweise so gesehen wird, weil oft hat man ja hier in der Wirtschaft als Landwirt nicht das Gefühl, dass man da immer auch politisch unterstützt wird.
Mhm.
Ja, genau. Ja, dann können wir eigentlich mal ins Thema einsteigen.
Genau.
Heute geht's ja, wie du schon eingangs erzählt hast, ja, eigentlich um die ganze Notfallsache, Rettungssache. Und da haben wir ja mal einen echten Spezialisten hier mit dabei. Maximilian Steinhöfer. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor.
Schön, dass ich bei euch da sein darf. Freue mich riesig für die Einladung. Und ja, was soll ich denn über mich erzählen? Ich bin 30 Jahre jung. Verheiratet.
Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass du sozusagen deinen Beruf, du bist Feuerwehrmann, das war vorher so dein Hobby, Feuerwehr?
Ja, ich bin damals, ich kann mich noch erinnern, bei uns gibt es so diese Kirchweide, so ein Dorffest. Und da lief bei uns im Dorf mal die Sirene und auf einmal sind alle wie nochmal was, ein Großteil ins Feuerwehrhaus runtergerannt. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, ist Feuerwehralarm. Und dann habe ich mich da mal beschäftigt und dann bin ich bei uns in die ortsansässige Feuerwehr. Das ist ja auf Dörfern eigentlich so Tradition mit 16 Jahren damals dazu und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, hey, das kannst du ja auch beruflich machen und das habe ich jetzt getan.
Hattest du schon immer das als Ziel oder hast du zwischendurch jetzt auch noch einen anderen Beruf gelernt? Einfach mal nur, wie sich das entwickelt hat?
Also bevor man überhaupt in die Berufsfeuerwehr eintreten darf, beziehungsweise gibt es ein paar Voraussetzungen. Also man muss vorher einen feuerwehrtechnischen Beruf erlernen. Und ich habe damals eine Ausbildung zum Industrie- und Feinwerkmechaniker gemacht und dann 2008 wurde ich fertig und da war diese Wirtschaftskrise und da war ein Großteil von uns arbeitslos und ich hatte dann den Vorteil, dass ich meinen Zivildienst ableisten musste und ich wollte nichts Monotones und habe dann in der Zeitung gelesen, dass man seinen Zivildienst im Rettungsdienst machen kann und da habe ich mich dann beworben und es war 9 richtig tolle Monate, wo man viel erlebt, auch viel mit anderen Menschen zu tun hat, wo man vielleicht auch mal ein bisschen anders über das Leben nachdenkt, wie schnell es rum sein kann, beziehungsweise jetzt bin ich 80 Jahre alt, was hinterlasse ich denn?
Echt, du bist 80 Jahre
alt? Die Patienten. Ach so. Genau. Und das hat mir dann so viel Freude bereitet, dass ich mir überlegt habe, hey, das machst du beruflich. Hab dann die Berufsausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Heute heißt der Notfallsanitäter, geht auch 3 Jahre und bin dann noch zur Berufsfeuerwehr gegangen.
Da fällt mir gerade jetzt noch was ein, das Thema, du hast es gerade gesagt, ich weiß es nicht, wie hieß es richtig, Rettungssanitäter heißt es jetzt und wie hieß es früher? Bloß nochmal zur Richtigkeit, sorry.
Rettungsassistent hieß es früher.
Okay.
Und jetzt ist es der Notfallsanitäter.
Notfallsanitäter, so.
Genau.
Zum Thema Notfallsanitäter, da habe ich wirklich mal noch eine Frage, weil das sind ja eigentlich doch die, die zumeist als erstes an der Unfall-, Notfall- oder sonstigen Stelle sind. Ihr seid ja eigentlich die, die im Rettungswagen fahren, oder? Ist das so mal?
Genau.
Genau. Und inwieweit geht denn eure Ausbildung? Weil ihr seid ja keine Ärzte. Was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Und inwieweit ist eure Erstversorgung dann auch? Und wie verhält sich's dann, wenn ihr mal auf einen Arzt warten müsst? Oder genau, das hat mich schon lange mal interessiert.
Da triffst du eine wunde Stelle, beziehungsweise das ist ziemlich schwierig, weil das nach wie vor eigentlich immer noch eine sehr große Grauzone ist. Man muss sagen, je nach Bundesland gibt es verschiedene Kompetenzen. Das heißt, in Bayern darf ich das, in Baden-Württemberg darf ich das. Das ist ziemlich schwierig. Mittlerweile durch den Notfallsanitäter haben die Kollegen eigentlich eine etwas bessere Rechtssicherheit. Wobei jeder beruft sich auf diesen Paragraph 34, das heißt rechtfertigender Notstand. Das heißt zum Beispiel, dass ich dir ein Medikament applizieren darf, um deinen Gesundheitszustand zu verbessern, obwohl eine heilkundliche Maßnahme eigentlich nur einem Arzt unterliegt. Also das ist eine ziemlich große Grauzone, wo noch sehr viel diskutiert wird. Und ja, das will ich jetzt eigentlich nicht so kundtun. Das ist ein sehr schwieriger Bereich in der Notfallmedizin.
Okay, ja, so habe ich es eben auch immer als Gefühl, so sehe ich es eigentlich auch, weil man ja doch weiß, okay, die machen zwar viel und es ist auch wichtig, dass die immer da sind, aber inwieweit dürfen die eigentlich? Ja, gut, aber da brauchen wir dann nicht tiefer drauf eingehen.
Das heißt, du arbeitest auch seit vielen Jahren natürlich im Rettungsdienst. Welche Notfälle, und das, jetzt kommen wir mal auf die Landwirtschaft, hast du so an Bauernhöfen erlebt?
Also eins muss man mal definitiv sagen, man merkt auch im Bereich Rettungsleitstelle, dass wenn ein Notruf außen vom Land reinkommt, dass, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ein anderes Schmerzempfinden haben. Also wenn man da mal rausfährt, ich sag jetzt mal in die Bamba, und die Dame hat Schmerzen, dann hat die Schmerzen, aber richtig Schmerzen.
Du meinst so, die Leute, die in der Stadt wohnen, sind, wie soll ich sagen?
Panischer.
Das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber die Landwirte zögern das ganz oft raus. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine ältere Dame, die ist von einer Kuh gestoßen worden und die hatte einen Beckenbruch. Und die hat ihn 8 Stunden lang daheim rumgezogen, bis dann doch jemand mal den Notruf abgesetzt hat. Eigentlich wollten sie primär selbst ins Krankenhaus fahren, nur das ging natürlich nicht, weil die so sackere Schmerzen gehabt hat. Und dann haben sie den Notruf gewählt und dann habe ich gesagt, ja, warum rufen sie nicht viel früher an? Ja, ich dachte, das wird schon wieder und wegen sowas dürfen wir doch nicht den Rettungswagen holen. Also das merkt man schon, wenn man Richtung aufs Land rausfährt, dass dann schon mehr
die Schmerzgrenze
erreicht ist. Ja, also die Leute zögern den Notruf wählen schon sehr weit raus, weil sie immer meinen, das geht schon noch. Und es ist auch so in den Köpfen, wegen sowas, da hole ich keinen Rettungswagen, sondern da fahren wir selbst ins Krankenhaus. Ich kann mich noch erinnern, ich bin selbst als Kind am Land groß geworden, auf dem Bauernhof, bei Freunden. Und da haben wir mit dem Rasenmäher-Bulldog, waren wir so zu fünf drauf und sind den Schlittenberg runtergefahren. Natürlich ging das Ganze schief und der Rasenmäher-Bulldog hat sich mehrfach überschlagen und einer meiner Freunde, der war dann bewusstlos dagelegen. Und dann sind wir natürlich hochgerannt zu meinem Freund, seiner Mutter. Und die haben keinen Rettungswagen geholt, sondern die haben den Jungen eingepackt und sind ins 10 Kilometer entfernte Krankenhaus mit dem Kind gefahren. Und das ist halt Land.
Und da, das ist echt ein guter Punkt, den du jetzt angesprochen hast, weil so geht's mir ja auch oft.
Peter, komplett kaputten Rücken, ne?
Ist ja auch egal. Aber mir geht's gerade mal um das Thema wann sollte ich den Rettungswagen rufen? Wann kann ich selbst ins Krankenhaus fahren? Wie verhalte ich mich denn da in so einer Situation am besten? Weil ich glaube, gerade am Land, mir geht es ja auch so, also bevor ich den Rettungswagen rufe, da muss schon viel passieren und alles andere, was ich selbst ins Krankenhaus fahren kann, würde ich selber fahren, aber das soll man ja gar nicht unbedingt immer.
Das ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten, weil jeder hat eine andere Auffassung. Für jemanden, es kann zum Beispiel sein, dass eine kleine Schnittwunde für jemanden eine lebensbedrohliche Blutung ausschaut und dann wählt er den Notruf. Es kann aber auch sein, das habe ich auch schon erlebt, dass jemand in die Notaufnahme mit einem blutenden Geschirrhandtuch reinläuft und hat sich mit der Kreissäge den Finger weggeschnitten. Das kann man gar nicht so sagen. Was ich dir jetzt Tipp geben würde, wenn du dir nicht weißt, ja, soll ich jetzt selbst in die Klinik fahren oder den Rettungsdienst anrufen, dann wähl einfach die 112, das ist die europaweite Notrufnummer. Und wir fragen anhand von Algorithmen, fragen wir dein Hilfeersuchen ab. Und anhand davon kann ich das dann schon differenzieren, ob ich jetzt sage, okay Peter, weißt du was, hast du die Möglichkeit, dass dich jemand ins Krankenhaus fährt? Oder ich sage, weißt du was Peter, bleib daheim, ich schicke dir jetzt einen Rettungswagen. Weil man muss auch sagen, viele, in manchen Köpfen ist es auch so drinnen, bis die zu mir rausfahren, bin ich doch viel schneller in der Klinik. Zum einen haben die Leute vielleicht mit dem Gedankengang recht, aber man muss dazu sagen, wir bringen ja eine rollende Intensivstation eigentlich mit. Wir haben für den Erstangriff haben wir immer alles dabei und es geht auch um die weitere Versorgung. Jetzt, wenn man mal in den Bereich Kindernotfälle geht, nicht jede Klinik kann ein Kind aufnehmen. da bietet es sich auf jeden Fall zum Beispiel an, den Notruf zu wenden. Denn zum Beispiel ein schwer verletztes Kind, gibt es nicht viele Kliniken in Bayern, die das aufnehmen. Und dann entsenden wir nicht nur gleich einen Rettungswagen, sondern auch den Rettungshubschrauber, damit wir das Kind vor Ort versorgen können und dann sofort mit dem Hubschrauber die dafür nächstgeeignete Klinik zu fliegen.
Ich denke, das ist auch manchmal sinnvoll, aber man hat halt oft, ich sag mal, wie so Schiss davor, Scheu davor, in Notruf zu rufen, weil ich weiß nicht warum, eigentlich ist ja das wirklich nichts Schlimmes. Der ist ja genau für sowas da und wie du gerade gesagt hast, der kann einem auch dann den Tipp geben, erstmal vielleicht auch die Leute etwas, wie soll ich sagen, zu beruhigen, ja, und halt in so einem Fall, wo man sagt, die können das ja, wie du gerade gesagt hast, schon ein Stück weit auch analysieren, wie schlimm ist denn das jetzt gerade, fahr die Notaufnahme oder hol den Rettungsdienst. Und das, wie du sagst, das sind halt dann, können dann auch mal Minuten und Sekunden sein, die vielleicht dann auch entscheidend sind, gerade weil der Rettungswagen halt auch alles dabei hat. Ja, interessantes Thema, aber eigentlich wollten wir ja, dass du mal zwei, drei Storys vielleicht erzählst, eben auch, die du schon mitbekommen hast. Du hast vorhin schon mal was gesagt mit der älteren Dame, mit den Hüft- oder Leistenbruch, ich weiß nicht mehr genau, aber hast du so vielleicht, du bist glaube ich in der städtischen Feuerwehr, oder? Kommst du so viel raus aufs Land?
Ich war früher im Schwarzwald stationiert, also da waren wir ziemlich am Land und dann bei uns in Mittelfranken auch in einem kleinen Dorf, da war ein Rettungswagen, da hatten wir auch Anfahrten von bis zu 20 Minuten, also da sind wir ziemlich weit raus aus Land gefahren, da haben wir schon den ein oder anderen Unfall mit Landwirten gehabt.
Ja, okay. Was zum Beispiel?
Also ich kann mich noch an einen Einsatz erinnern, wo auch eine Kuh nach einer älteren Frau getreten hat. Und die haben gerade ausgemistet und alles war voller Gülle. Also wir waren von oben bis unten voller Fäkalien. Und ich meine, da kann die Frau nichts dafür, aber das werde ich nie mehr vergessen. Wir haben ausgeschaut wie die Sau. Das ganze Auto hat gestunken. Und wir haben da rumgedoktert bis zum Abwinken. Also das werde ich nie mehr vergessen. Das ist dann schon etwas anders. Also sowas würde ich in der Stadt natürlich nicht treffen. Mhm. Was mal sehr interessant war, wir hatten mal, wo ein Landwirt mit dem Traktor aus Versehen in die Güllegrube gefahren ist. Das sind halt dann schon interessante Einsätze, weil das nichts Alltägliches ist. Dann kam die Höhenrettungsgruppe und wir haben uns dann abgeseilt und den Patienten dann unten versorgt. Das war schon eine Baustelle, die sich dann sehr lange gezogen hat. Das sind schon Einsätze, die vergisst man nicht, weil das halt nichts Alltägliches ist. Wenn man aufs Land rausfährt, dass man da den Herzinfarkt trifft, sondern meistens sind halt so chirurgische Dinge, wo mal was schiefgegangen ist.
Kann man sagen, auf dem Land passieren krassere, heftigere Dinge als in der Stadt?
Ja, weil die Leute, würde ich schon sagen, da...
Es gibt natürlich auch die Beschäftigung, die wir haben halt her, ne? Ja, die Maschinen, die halt einfach auch, ich sag mal, schon einfach gefährlich sind. Du hast gerade die Kreissäge angesprochen, ja? Es ist nur das Thema Brennholzschneiden zum Beispiel, was ja auch bei uns gemacht wird, ja? Oder ein Schlepper, eine Maschine, irgendwas... Du kommst irgendwo dazwischen, quetscht dir den Finger ab und so. Und das hast du jetzt, sag ich mal, in der Stadt, in dem Haushalt jetzt nicht. Ich meine, klar, auf Industrieanlagen ist es natürlich dann wieder so, dass natürlich da auch das Risiko höher ist. Aber ja, wir sind halt in der Landwirtschaft, glaube ich. Ich denke, das hat schon auch damit beizutragen. Wir sind halt sehr umfangreich. Wir haben halt mit sehr vielen Dingen zu tun. Ja, also sei es die Kreissäge, sei es eine große Maschine mit Quetschung, sei es vielleicht sogar chemische Stoffe. Dann natürlich der Faktor Tiere, der ja, sag ich mal, nie, zu beeinflussen oder vorauszusehen ist, der ja immer auch ein gewisses Risiko sein kann. Der Max hat ja auch zwei Geschichten jetzt oder drei davon auch erzählt, die jetzt eben auch mit Kühen zu tun hatten zum Beispiel.
Bist du schon mal von einer Kuh getreten worden?
Nee.
Okay. Sieht zwar so aus, aber...
Es ist ja auch nicht der Regelfall. Ja, danke.
Wir haben eben jetzt schon von den Unterschieden zu normalen Unfällen gesprochen, weil zum Beispiel hier Güllegrube gibt es ja in der Stadt weniger, denke ich. Wie sieht es jetzt zum Beispiel da auf dem Land aus?
Ein Unterschied ist zum Beispiel auch die Logistik. Mhm. Denn zum Beispiel, wenn jetzt der Landwirt im Wald ist und verletzt sich beim Holzmachen, ist natürlich schon öfters vorgekommen, dass dann einer mit dem Bulldog vorgefahren ist auf die Straße, hat uns abgeholt und wir sind dann mit dem Bulldog in den Wald gefahren. Und auch gerade, wie bekommst du dann den verletzten Landwirt oder den verletzten Patienten, nenne ich ihn jetzt mal, aus dem Wald. Also das ist dann schon eine andere Herausforderung und da arbeitet man dann auch ganz eng, zum Beispiel entweder mit der Bergwacht oder mit der Feuerwehr zusammen.
Was macht die Bergwacht an sich?
Wie der Name schon sagt.
Die bewacht den Berg.
So ist es.
Okay. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich als Landwirt auf dem Acker stehe? Du hast es ja schon jetzt in meinem Wald angesprochen, hat keinen Empfang. Also ich würde mich jetzt gerade schwer tun, wenn ich jetzt irgendwie einen Feldweg lang fahre und stehe da mitten auf dem Acker. Wie soll ich dann sozusagen dem Notruf klar machen, wo ich bin?
Also zu einer Frage Nummer eins ist, wenn du jetzt keinen Handyempfang hast, kannst du trotzdem einen Notruf absetzen. Irgendwo in deiner Nähe hast du jetzt einen Netzanbieter. Der muss dann trotzdem, auch wenn du ein anderes Netz hast, sein Handynetz freigeben für dich. Das heißt, ein Notruf muss so gut wie überall in Deutschland möglich sein. Jetzt wenn du zum Beispiel hast du D1-Netz und du hast keinen Empfang dort, aber genau in deiner Nähe ist ein D2-Mast, dann muss der D2-Mast das Netz für deinen Notruf freigeben. Das heißt, es ist auf jeden Fall so gut wie immer möglich, einen Notruf abzusetzen. Jetzt kommt aber das Gemeine. Dieser Prozess kann mehrere Sekunden dauern. Das heißt, du wählst die 112 und du hörst gar nichts. Und nach 5 Sekunden fängt es dann an, bis sich die Verbindung aufbaut. Da ist mein Appell an dich und auch an die Zuhörer, dass wenn man einmal die 112 anruft, dass man da nicht auflegen darf.
Okay, also man sollte wirklich ruhig bleiben und einfach abwarten,
bis sich das Netz aufbaut, genau.
Okay.
Das andere ist, wenn du nicht weißt, wo du bist, das ist für uns immer schwierig. Mittlerweile haben die Leitstellen Softwaren, wo man den ein oder anderen orten kann, was auf jeden Fall technisch möglich ist, rauszufinden, welches Handynetz hast du dich eingewählt. Jetzt habe ich dabei einen größeren Radius. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dir eine SMS aufs Handy zu schicken, wo du einen Link bestätigst und dadurch überträgt dein Handy deine aktuellen GPS-Daten auf unser System in die Leitstelle. Das heißt, ich kann dich auf 1-2 Meter genau kann ich dich orten. Wenn das jetzt natürlich nicht funktioniert, dann müssen wir natürlich schauen, dass du ganz grob mir deine Richtung sagst und dann müssen wir dich halt einfach suchen. Und ich kann dir eins versprechen, jeden, den wir gesucht haben, haben wir bis jetzt gefunden.
Okay, das ist ja schon mal eine Erfolgsgeschichte, würde ich mal sagen. Ne? Okay, das ist ja schon mal gut. Was ist, wenn ich jetzt allein unterwegs bin? Angenommen, ich kann jetzt nicht ans Gerät gehen oder ich bin irgendwo reingefahren, mir ist das Gerät vielleicht irgendwo hingeflogen, was kann ich persönlich vielleicht in so einer Situation machen? Oder ich bin verletzt, eingeklemmt?
Schwierig.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Schwierige Frage, leichte Antwort. Okay.
Das, ja, keine Ahnung, was willst du machen? Hast einfach Pech gehabt. Kannst nur darauf hoffen, dass dich dann einer findet.
Ja, vielleicht von der Familie, der dann vielleicht weiß, irgendwie jetzt zum Beispiel beim Peter. Wissen deine Familie, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Schlepper unterwegs bist, wo du ungefähr dich gerade auffällst?
Ja, das auf jeden Fall.
Das heißt, wenn du nach einer gewissen Zeit nicht kommst, würden sie schon nachschauen, denke
ich. Ja, oder wenn ich nicht erreichbar bin ewig oder ja, wenn ich halt einfach nicht komme. Und das ist ja auch in Landwirtschaft schon doch öfters mal der Fall, dass es dadurch dann halt auch öfters mal erst rauskam. Gerade halt, ja, doch bei Todesfällen war es dann oft auch so. Ich bekomme ja die Geschichten aus der Landwirtschaft dann doch auch immer vermehrt mal mit, ne? Es ist ja auch einfach mein Fachbereich, sage ich mal.
Echt?
Und wenn dann hier im Umkreis irgendwas passiert, das kriegt man ja dann auch mit, weil man ja auch drüber spricht. Und oft ist es halt dann wirklich so, dass sich mehr oder weniger danach dann halt rausgestellt hat, ja, der kam dann nicht zum Mittagessen oder kam dann nicht zum Abendessen. Und ja, weil er sich halt einfach irgendwo eingeklemmt hat und dann halt daran einfach, ja, vielleicht gestorben ist. Also das ist schon öfters mal der Fall. Was ich aber auch sagen muss aus meiner persönlichen Erfahrung, weil du es auch gerade schon gesagt hast, mit dem Thema, weiß meine Familie immer, wo ich bin. Mir selbst geht es schon auch ab und zu mal so, dass ich sage abends, ich fahre noch schnell raus zur Biogasanlage und gucke noch schnell was nach. Und dann kommt auch manchmal, wenn ich dann länger draußen bin, einfach entweder, weil ich noch was zu tun habe oder weil ich mich dann einfach an der Biogasanlage noch kurz an den PC gesetzt habe und habe noch irgendwas nachgeschaut, weil mir noch was eingefallen ist. Aber öfters ruft mich dann auch jemand an, oder schreibt mir eine Nachricht, gerade wenn es abends ist, ob alles okay ist und warum, dass ich jetzt so lange nicht komme. Also das passiert schon bei mir in der Familie auch öfters mal. Aber
okay.
Ja, liegt natürlich auch daran, dass auch schon ab und zu mal was war, wo jetzt nicht so schlimm war, ja. Wo jetzt eigentlich auch kein Notfall gewesen ist, ne? So, aber trotzdem
was zum Beispiel?
Ja, ich habe mich mal an der Biogasanlage verletzt, am Fuß. Ja, da war es glatt. Ich bin ausgerutscht. War auch abends, da war es also war schon dunkel im Winter halt, um 8 oder so, und ich wollte noch schnell was aufräumen und bin damit halt einfach ja draußen im Schnee ausgerutscht und konnte eigentlich ja mich fast nicht mehr bewegen, habe mich dann noch auf die Seite schleifen können, mehr oder weniger, weil ich den Fuß halt nicht mehr benutzen konnte, und konnte aber dann meine Schwester halt anrufen, weil ich natürlich mein Handy dabei hatte. Ja, aber ja, sowas kann natürlich auch mal was Schlimmeres passieren, wo man vielleicht dann nicht mehr selbst dazu kommt, dass man jemanden anruft. Und
warum hast du nicht den Rettungsdienst angerufen?
Ja, weil es nicht so schlimm war. Ich habe ja nur einen verstauchten Fuß. Also
ja, genau.
Das ist ja auch was, wo jetzt...
Also schleifst dich am Boden rum und robbst da rum und...
Naja, so... Ja,
ja, okay.
Ja. Aber...
Das ist genau das, was der Max sagt.
Ein verstauchter Fuß ist ja wirklich nicht so schlimm.
Genau.
Meine Schwester hat mich dann eingepackt und hat mich dann in die Notaufnahme gefahren. Ja, genau.
Aber ich glaube, das hatten wir sogar auch mal in der Folge, ne? Das war ja dann mal irgendwann mal zwischendrin.
Ja, das war letztes Jahr im Januar, genau.
Ja, seitdem an hast du ja eigentlich auch mehr oder weniger auch mit die Probleme, ne, mit dem Rücken auch.
Also
auch,
die hattest du wahrscheinlich ja, schon vorher, aber... Ja, das hat alles, war alles irgendwie zusammengehängt, ja. Naja. Mhm. Weil der Fuß halt etwas geschwächt vom Rücken war, weil die Nerven eingeklemmt waren und so, naja. Jetzt nochmal zurück zu Max. Hast du mal einfach mal zwei, drei Tipps, wie man sich auch in einem Notfall vielleicht verhält? Das kriegt man ja doch schon immer mal auch in der Schule und auf so beim Führerschein machen, wenn man den Erste-Hilfe-Kurs macht und so mit. Aber ich glaube, das ist schon was, was man nicht oft genug erzählen kann.
Da sollten wir am besten mal über Panik reden, denn Panik entsteht ja meistens, wenn ich in eine Situation komme, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und das erleben wir auch ganz oft am Notruf, dass die Leute völlig hysterisch ins Telefon reinschreien. Das ist jetzt nicht jeder, aber es kommt schon des Öfteren vor. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die Leute aus der Panik rausholt. Wie kann ich das jetzt machen? Ganz einfach, wenn sich jeder von uns mal überlegt, wenn er in Panik gerät, was wird mit unserer Atmung passieren? Wir werden eine sehr hohe Atemfrequenz haben und sehr schnell atmen. Man kann auch dazu sagen Hyperventilation. Hyper heißt immer viel. Und Ventilation ist die Atmung. Und dann sollte man versuchen, sich am besten auf die eigene Atmung zu konzentrieren, indem man einfach mal tief Luft holt und langsam wieder ausatmet. Und nichts anderes machen wir auch am Notruf. Wenn jetzt jemand so hysterisch ins Telefon blägt, dann werde ich als erstes sagen, Herr Sowieso, jetzt holen Sie mal bitte ganz kurz tief Luft. Atmen ein, aus, so. Und jetzt möchte ich wissen, wo Sie sich befinden. Jetzt atmen Sie wieder ein. Aus, so. Und jetzt möchte ich wissen, was ist denn eigentlich bei Ihnen passiert? Und so versuchen wir die Leute ein Stück weit aus der Panik zu holen, durch die Regulation der Atmung. Was ich dann auch noch weiterhin empfehle, ist zum Beispiel, sich Hilfe zu holen, jetzt heißt es im Rettungsdienst oder gerade am Land, dass man zum Nachbarn geht und klingelt zu, ich brauche jetzt mal sofort deine Hilfe, oder man holt den Ehepartner, den Lebenspartner mit dazu. Das heißt, man ist mit der Situation nicht mehr alleine, sondern man holt sich auf jeden Fall Hilfe. Und das machen wir auch am Notruf. Wenn du sehr aufgeregt bist und gar nichts mehr rauskriegst oder gar nicht einmal weißt, wo du dich befindest, das heißt bei einem Verkehrsunfall, dann sagen wir auch, okay Peter, das Telefon ist jemand bei dir in der Nähe, gib denen das mal. Oder geh mal bitte zum Nachbarn, dass ich mit dem telefonieren kann. Denn jetzt kommt das Nächste. Die Kollegen in der Rettungsleitstelle leiten euch zur ersten Hilfe an. Das heißt, wir lassen dich gar nicht mit der Situation alleine. Wenn du jetzt anrufst und sagst, ja mein Vater, der hat sich bei der Kreissäge gerade den Daumen weggeschnitten, dann will ich am Telefon dir gleich Erste-Hilfemaßnahmen an die Hand geben.
Okay, das ist gut. Weil ich denke immer so irgendwie, der Rettungsdienst macht es schon irgendwie so. Ich muss nur irgendwie Blutung stoppen oder so.
Da muss man aber auch klar sagen, dass der Rettungsdienst, das sind nicht die Lebensretter. Das muss man auch sagen. Die Lebensretter sind eigentlich die Leute, die den Notruf wählen und die Erste-Hilfe machen. Denn ohne die wäre ich zum einen gar nicht da und hätten wir gar keine Chance. Gerade wenn jemand einen Kreislaufstillstand hat, sind die Chancen natürlich sehr, sehr schlecht, wenn jemand anfängt, denjenigen wiederzubeleben. In dem Fall sind nicht wir die Lebensretter, sondern es ist der Ersthelfer, der anfängt. Und da auch noch ein Tipp in Sachen Panik, dass man zum Beispiel die Leute auch beschäftigt. Auch das machen wir in der Leitstelle, beziehungsweise auch im Rettungsdienst. Dass ich sage, sowieso, holen Sie mal bitte die Versicherungskarte, holen Sie mal bitte den Medikamentenplan. Oder wenn die Angehörigen sehr penetrant sind oder sehr aufgebracht sind, dann gebe ich denen eine Aufgabe, indem ich sage, gehen Sie mal bitte vor die Tür und weisen den Notarzt ein, der müsste auch kommen. Und das empfehle ich euch auch, wenn viele Leute in Panik geraten, weil jetzt jemand umgefallen ist, die Leute versuchen zu beschäftigen, indem man einen Einweiser zum Beispiel rausstellt.
Okay, das heißt, die Leute so beschäftigen, dass sie abgelenkt sind und sich nicht mehr so auf die eigene Panik vielleicht so fokussieren.
Genau.
Okay. Interessant.
Wir hatten vorhin im Vorgespräch, bist du schon mal drauf eingegangen und das können wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Du hast das Thema Freiwillige Feuerwehr auch angesprochen. Das war ja, sag ich mal, auch einer der Anfänge, mit dem du zu dem ganzen Thema gekommen bist. Und das ist ja auch was mich betrifft, wo ich mir auch immer mal wieder meine Gedanken drüber mache. Die sind ja eigentlich am Land auch relativ wichtig, oder?
Die sind sehr, sehr wichtig. Vor allem auch, einen Landwirt in der Freiwilligen Feuerwehr zu haben. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel am Land einen Flächenbrand habe, dass das Stoppelfeld brennt, oder ich habe eine ganz schlechte Wasserversorgung, dann sind wir natürlich auf die Landwirte angewiesen, denn die haben eins, die haben Güllefässer und da passt ganz viel Wasser rein. So viel Wasser können wir mit unseren Feuerwehrautos gar nicht hinbringen. Also so im Schnitt hat, ja, je nachdem, ein Feuerwehrauto zwischen 1000 und 3000 Liter Wasser dabei. Und zum Güllefass, Peter, was geht denn da rein?
Ja, so ein mittelgroßes, sagen wir mal 15.000 bis 18.000.
Merkst du den Unterschied? Boah. Und da ist natürlich der Landwirt in der Freiwilligen Feuerwehr sehr, sehr wichtig.
Ja, und aber auch nicht nur, das ist ein Thema, was mir sehr auffällt, nicht nur das Thema Güllefässer, sondern auch das Thema Zeit. Beziehungsweise, ja, wir sind da eigentlich fast immer verfügbar, weil wir ja immer nah an der, wie soll ich sagen, an der Feuerwacht wohnen, ja, weil das ist ja immer die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr und wir sind ja eigentlich immer da. Also wir haben es ja immer nicht sehr weit, weil wenn jetzt jemand seinen Job in 15 Kilometer Entfernung hat, der braucht natürlich wesentlich länger wie ich, der eigentlich gleich neben dem Feuerwehrhaus wohnt und arbeitet. Und das ist schon auch ein Thema, was mir immer oft auffällt, wir sind halt eigentlich immer da.
Absolut, und man muss auch sagen, wenn man zum Beispiel einen Stallbrand hat, ne, wo es jetzt halt darum geht, Rinder unterzubringen, weil der Stall abgebrannt ist, dann ist es so toll, dass man das außen gleich mitbekommt, dass die Landwirte untereinander sagen, du, ich habe gerade einen Stall leer stehen, jetzt soll die mal schnell bei mir zwischenparken und dann lassen wir uns was einfallen. Also auch da hat man auch wieder den Zusammenhalt, wo man wirklich...
Hatten wir schon, ja.
Ja.
Stallbrand?
Nee, wir nicht. Ein Berufskollege. Und letztes Jahr war ja unser Stall schon zum großen Teil leer gestanden. Und der hatte natürlich das Riesenglück, dass bei uns noch alles funktioniert hat, die ganze Melktechnik und so, weil du kannst dir eine Kuh nicht einfach einen Tag nicht melken, die
platzt
ja. Platzen tut sie nicht, aber das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und da haben wir dann, glaube ich, 40 Kühe mal bekommen und er hat halt daheim seinen Stall dann wieder sanieren können und die Technik wieder sanieren können und er hatte halt das große Glück, dass er einfach bei mir sozusagen mehr oder weniger einfach weitermachen konnte. Ja, oder bei uns. Und ja, das ist schon so, ja. Also da, wie du sagst, Max, da sind wir immer schon untereinander, helfen uns dann doch schon in solchen Notfallsituationen vor allem.
Bist du eigentlich in der Freiwilligen Feuerwehr?
Ja.
Ah ja, auch, okay.
Ja, das hat auch schon mit auch den Grund, ja, weil ich halt auch einer bin, der einfach immer da ist, ja. Und vor allem im Bereich, ja, des Maschinisten, sage ich mal, da ist es halt schon wichtig, dass gerade da jemand da ist, dass gerade jemand da ist, der das Auto fahren kann, der das Auto bedienen kann, weil so ein Feuerwehrauto ist halt auch, ja, man muss schon wissen, was man tut, wie man die Pumpe aktiviert, wie man die Pumpe einstellt, die Wasserpumpe und so weiter. Das sind halt schon Dinge, die ja schon auch wichtig sind. Und ja, deswegen ist mir das auch wichtig gewesen, dass ich da bin. Und ich bin natürlich auch eins der größten Risikos bei uns, ne? Weil, wie der Max auch gerade schon angesprochen hat, Feldbrand. Da braucht nur eine Maschine irgendwo heiß laufen, ein Lager heiß laufen. Passiert jedes Jahr, dass irgendwo auf dem Feld ein Stoppelfeld abbrennt, eine Strohpresse abbrennt oder sonst irgendwas. Das passiert eigentlich jedes Jahr, ein Mähdrescher. Oder natürlich auch, ja, die Gebäudesache, ein Stallbrand, keine Ahnung, eine Photovoltaik, die einen kaputten Wechselrichter hat, der Feuer fängt. Und das nächste ist natürlich die Biogasanlage, wo es ja genauso ist. Also deswegen war das auch wichtig, dass ich dabei bin, weil ich ja auch dann die Feuerwehrkollegen und die ganze Feuerwehrmannschaft ja auch in gewisser Weise, wie soll ich sagen, auf meinen Betrieb auch ein bisschen einstellen kann, schulen kann. Ich kann denen sagen, hier, guckt euch mal um, kommt mal vorbei, hier ist ein Risiko, das könnt ihr machen, hier liegt vielleicht ein Schlüssel, hier hängt ein Feuerlöscher, da müsst ihr aufpassen, ja, hier ist das verlegt. Und weil das ist natürlich, Max, ich denke, du kannst es bestätigen, ein Riesenvorteil, wenn man weiß, was hat man eigentlich vor sich für ein Objekt. Na, das ist auch natürlich auch nicht immer einfach.
Nee, würde ich jedem empfehlen, wenn man eine Landwirtschaft zu Hause hat, die ortsansässige Feuerwehr mal einzuladen, den Hof durchzugehen oder einfach mal anbieten, eine Übung bei sich am Hof abhalten zu können. Das ist natürlich eine riesen Win-Win-Situation. Zum einen, die Kollegen haben mal ein neues Objekt zum Beüben und zum anderen hat dann der Landwirt gewonnen, weil sich die Leute ja bei ihm auf dem Hof auskennen.
Und es ist natürlich auch für die Feuerwehr ein gutes Praxisbeispiel und nicht nur einfach eine Trockenübung mehr oder weniger. Ja. Man merkt auf jeden Fall, dass sich das Thema, eigentlich alles mit Notfälle, mit Rettung sehr beschäftigt und auch du dich die letzten Jahre da sehr intensiv damit befasst hast, weitergebildet hast. Du gibst ja mittlerweile auch Seminare, du hast ein Hörbuch produziert mit dem Thorsten, das habe ich mitbekommen. Ja, erzähl doch mal, wie kam es dazu, warum setzt du da noch eins drauf?
Genau seit einem Jahr beschäftige ich mich eigentlich intensiv mit dem Bereich Kindernotfälle, weil es nichts Alltägliches für den Rettungsdienst. Und zum anderen habe ich mir die Aufgabe einfach gemacht, dass es leider in Deutschland immer noch zu viele Kinder versterben, zum Beispiel gerade durch Ertrinken. Ertrinken ist bei Kindern immer noch mit einer der häufigsten Todesursachen. Und da möchte ich durch verschiedene Aktionen einfach entgegenwirken.
Hat es noch einen tieferen Grund, der vielleicht tiefer sitzt, warum du das machst?
Also wir hatten vor 2 Jahren mal einen etwas schlimmeren Einsatz auf der Arbeit, wo 4 Kinder bei einem Wohnhausbrand verstorben sind. Und es ging mir natürlich sehr nah. Und das war vielleicht auch mit so der Initiator, wo ich gesagt habe, jedes verstorbene Kind ist für mich eins zu viel. Ich will durch Prävention und Aufklärung natürlich vielleicht den einen oder anderen Unfall verhindern.
Ja, ihr produziert ja zusammen das Hörbuch oder habt das jetzt produziert letztes Jahr, soweit ich das mitbekommen habe. Es geht ja Seminar für Kindernotfälle, so heißt es ja auch. Da habt ihr das mal versucht auch zusammenzufassen, oder? Also gerade das Thema, wie gehe ich mit einem Notfall bei einem Kind, Kleinkind um.
Genau, das war eigentlich eine ganz spontane Idee. Da war ich mit dem Thorsten mal spazieren und da hat der Thorsten gesagt, ich hätte mal Bock, ein Hörbuch zu produzieren. Habe ich gesagt, ja, klingt eigentlich ganz cool. Glaubst du, wir können das irgendwie kombinieren, Erste Hilfe im Kind und Hörbuch? Und sowas gibt's oder gab's bis dato im deutschsprachigen Raum noch nicht. Und dann haben wir uns angefangen, ein Hörbuch über Erste Hilfe am Kind zu produzieren. Es ist natürlich jetzt schwierig, dass das nicht monoton wird. Und dann war der Gedankengang, dass wir das Hörbuch so wie ein Podcast aufnehmen. Der Thorsten, ich denke, das wissen die meisten, das ist ja ein 1-jähriger Sohn zu Hause. Und da fragt der Thorsten mich ganz viele Fragen. Und wir gehen eigentlich so gut wie jedes Thema von Pseudogrupp über Fieber, Fieberkrämpfe bei Kindern, alles durch.
Da kannst du vielleicht nochmal ganz kurz auch sagen, oder Thorsten, ihr seid da zusammen, wie kann man sich das anhören, wo gibt's das zu kaufen oder wo kann man sich da auch drüber informieren?
Unter www.seminar-für-kindernotfälle.de kann man sich mal informieren, allgemein über die Kurse vom Max auch, aber auch natürlich über das Hörbuch.
Genau, also wir haben zum Beispiel das Thema Verschlucken, weil wir das sehr wichtig finden und das ist auch ein Thema, wo viele Eltern oder werdende Eltern Angst haben. Was mache ich, wenn mein Kind was verschluckt hat, läuft jetzt blau an? Kann man sich das Thema umsonst anhören?
Auf YouTube zum Beispiel, ne? Oder auf der Webseite.
Genau.
Ich habe ja selbst kein Kind, aber ich habe mir da auch mal 2, 3 Absätze davon angehört und ich finde das auf jeden Fall mega spannend, weil das nicht nur, glaube ich, für Menschen, die jetzt wirklich selbst auch ein Kind und ein Kleinkind haben, interessant ist, sondern auch, ja, eigentlich für jeden, weil man lernt nicht nur, wie muss man jetzt mit dem Kind umgehen, sondern man lernt halt auch grundsätzliche Dinge, wie verhalte ich mich in dem Notfall und ja, wie gehe ich auch mit der Situation dann um. Gerade das Thema, was du gerade angesprochen hast, ja, Pseudogrupp hast du angesprochen, das war ein Thema, kenne ich nicht, ich selbst habe kein Kind, habe ich noch nie was damit zu tun gehabt, aber der einfache Tipp, den du da ja auch ansprichst, dass man einfach ins Badezimmer geht, die Dusche heiß laufen lässt und das Fenster aufmacht, man muss jetzt nicht genau das Pseudogrupp hier erklären, aber so einen praktischen, einfachen Tipp, den man auch wirklich sofort umsetzen kann, das finde ich halt einfach super und das hat auch mir irgendwie, fand ich das sehr spannend. Ja, und wie du gesagt hast, das Format finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Man lernt auf jeden Fall was dabei und hört sich, glaube ich, ganz gern an.
Mit diesem Hörbuch werden wir einen Freund von mir auch unterstützen. Die haben auch eine große Landwirtschaft zu Hause. Und der Freund, der ist nach Kambodscha ausgewandert und ist dort für Straßenkinder unterwegs. Gut, er ist jetzt wieder hier in Deutschland und studiert Theologie, geht dann aber wieder rüber nach Kambodscha. Und auf jeden Fall ein Teil der Einnahmen fließt dann natürlich auch in dieses Missionswerk zu ihm dahin.
Also man weiß auch genau, wo das Geld dann auch mit hingeht. Also mit dem Hörbuch wird sozusagen auch was Gutes getan.
Auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Vor allem, ja, Max, danke auch nochmal für ja, deine Einsicht und für deine ja, praktischen und guten Tipps, auch die ich jetzt auch nochmal für mich mitgenommen habe. Und ich denke auch für jeden, der noch nicht in so einer Situation war, ist das vielleicht auch eine Hilfe. Weil wenn man, glaube ich, in so einer Situation schon mal war, geht man mit der nächsten doch nochmal etwas anders um. Wenn man nämlich schon mal den Notruf angerufen hat, man merkt, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, die beruhigen einen ja auch und man braucht nicht panisch zu sein, dann denke ich schon auch, dass das ja in der zweiten Situation ein bisschen entspannter wird. Aber wenn man halt von vornherein schon ein bisschen weiß, ihr in der Leitstelle, du arbeitest ja auch in der Leitstelle zum Teil, oder? Richtig. Ja, genau. Du bist ja eigentlich, sagen wir mal, in Leitstelle tätig, bekommst eigentlich mit, wie werden Notrufe abgesetzt. Du bist in der Feuerwehr tätig, in der Berufsfeuerwehr, fährst also bei Bränden raus und noch als Notfallsanitäter. Also du fährst ja auch dann zu solchen Notfällen raus. Also du bist da eigentlich in allen Bereichen gut informiert. Und das merkt man auch. Das hast du ja auch jetzt die letzte Stunde fast erzählt. Ja, ansonsten, hast du abschließend noch was zu sagen, Max? Dann hau noch mal den Satz raus.
Zum Schluss sollte ich noch sagen, dass die Leute sich nicht genieren sollten, beziehungsweise vielleicht zu lange warten, die 112 zu wählen, gerade in dem Bereich Landwirtschaft. Denn die Kollegen beißen nicht. Man wird nicht gesteigt, wenn man jetzt vielleicht wegen einer Bagatelle doch die Feuerwehr angerufen hat. Denn wir können schon den einen oder anderen Notfall am Telefon differenzieren und filtern und würden dann natürlich sagen, sowieso, ich denke, das ist jetzt nichts Akutes für uns und verweisen den oder diejenige dann an andere Stellen.
Egal, was ist, es hilft immer, um einfach auch als Betroffener die Gewissheit zu haben, okay, die Welt geht nicht unter und man hat dieses Thema, muss ich jetzt den Notfall anrufen oder nicht, schon abgehakt, weil man hat es einfach gemacht und weiß danach oder hat Gewissheit, zumindest zu einem Teil.
Ja. Das heißt, lieber mal anrufen und abklären, ob es was jetzt für ein Notdienst ist oder nicht. Man kriegt ja wahrscheinlich die Info, was zu tun ist. Und
Und das habe ich auf jeden Fall jetzt auch mitgenommen. Mhm. So, kommen wir zum Abschluss. Ja, wenn da noch irgendwelche Fragen sind, auch zum Thema Notfall oder Feuerwehr oder Seminar für Kindernotfälle, könnt ihr uns auch ganz schreiben oder direkt auch an den Max, an die info@seminar-für-kindernotfälle.de oder einfach auch bei uns im Farmcast. Der Thorsten sitzt ja auch im Farmcast-E-Mail, also das heißt, es kommt immer irgendwo an. Oder wenn ihr euch allgemein zum Thema Landwirtschaft noch, macht's wie die Antonia, noch Gedanken habt oder einfach mal uns sagen wollt, was schlecht läuft oder was gut läuft. Wir haben da die verschiedensten Kanäle, wo ihr einfach mal ein Audio- oder Textkommentar hinschicken könnt. Thorsten.
Genau, schaut doch mal bei uns auf farmcast.de vorbei, schreibt uns auf info@farmcast.de oder besucht uns auf Facebook unter farmcast- der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Heute war es aber richtig schnell. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns noch einfach da, wo du uns hörst. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber. Und ansonsten
bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast
mit Maximilian, Peter
und Thorsten.